Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen und auch leider letzten Folge des Podcasts Heimatlandschaften im Rahmen des Festivals of Europa. Heute dreht sich unsere letzte Folge um das Thema Erinnerungskultur, um das Thema Konservierung und auch um das Thema, was irgendwie auch mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung irgendwie allen unter den Nägeln brennt, Osten und Westen. Meine heutigen Gäste sind Ines Geipel, die vielen von euch vielleicht bekannt sein wird durch verschiedene Bücher, durch Preise und durch extrem viel Diskurs in der Presse. Sie ist 1960 geboren worden, ist in Dresden aufgewachsen und war Leistungssportlerin, Leichtathletin in der DDR und hat es sogar in die DDR-Leichtathletik-Nationalmannschaft geschafft. Kurz vor der Wiedervereinigung floh sie nach Westdeutschland, kam in Darmstadt unter, ließ den Sport dann auch hinter sich, sattelte um vom Sport in die Kultur und ist heute Professorin für Verskunst an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Bekannt ist Ines Geipel derzeit vor allem durch diverse mediale Debatten und Diskurse, vor allem zu Dopingskandalen in der DDR, für die sie sich sehr einsetzt, also für die Dopingopfer setzt sie sich sehr ein. Und kürzlich bekannt geworden ist sie durch das Buch Umkämpfte Zone, mein Bruder, der Osten und der Hass, in dem sie heutige Tendenzen der Gesellschaft, vielleicht auch Wut, die viele Menschen in Ostdeutschland gerade auf die Straße treibt, mit der direkten Geschichte dieser Menschen in Verbindung bringt, eben mit dem Nationalsozialismus und mit der DDR-Vergangenheit. Hallo Ines Geipel.
Ja, schönen guten Tag.
Der männliche Widerpart von Ines Geipel ist heute Tom Wolter. Auch er kein unbekanntes Gesicht in Sachsen und vor allem auch keine unbekannte Stimme. Tom Wolter ist gebürtiger Leipziger, studierte Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig und arbeitet als Schauspieler, Regisseur, Autor und Dozent. Seit 2017 künstlerischer Leiter des WUK-Theaterquartier in Halle, zudem Produzent von Intervention und Interaktion im öffentlichen Raum. Tom Wolter hat über 100 eigene Theaterproduktionen als Schauspieler und Regisseur ins Leben gerufen. So, jetzt kommt nämlich die politische Ebene. Tom Wolter ist unter anderem Leiter des Studierendentheaters der Universität Halle und ist auch seit 2005 Stadtrat in Halle für den Mitbürger e.V. Seit 2019 Fraktionsvorsitzender der Fraktion Mitbürger und die Partei und seit 2004 bis 2017 war er Vorsitzender des Landeszentrums für Spiel und Theater in Sachsen-Anhalt e.V. Seit 2005 ist er stellvertretender Vorsitzender im Bundesverband der Freien Darstellenden Künste und seit 2019 Mitglied im Kuratorium der Ständischen Konferenz der deutschsprachigen Schauspielschulen. Ja, habe ich was vergessen? Ach ja, und was ich total faszinierend finde für einen Menschen im Kulturbetrieb, zudem noch Mitglied der AG Steuern des Deutschen Kulturrates. Wow, da muss ich gleich mal mit der Tür ins Haus fallen. Wie kann man denn als Kulturperson so krass viel auf politischer Formebene verwaltungstechnisch mitwirken? Ist das nicht ein Widerspruch in sich?
Für mich nicht. Erstmal schön, dass ich auch hier sein darf. Hallo. Und ich finde, Mathematik ist auch für die Kunst eine Grundlage. Oder für die Ästhetik. Und mich haben immer schon Zahlen beschäftigt. Und eine Ordnung ist auch auf einer Bühne mit einem Ensemble, mit Menschen notwendig. Es gibt einen Probenplan, eine Zeit, die man verabredet. Insofern finde ich das nicht falsch. Es hat eher sozusagen dann mein Interesse zu, glaube ich, auch so systemisch, wie Dinge funktionieren und dass ich quasi dann immer mehr Erfahrung hatte und auch durch meine Ehrenämter. Und dann kommt man an den Punkt, dass man ein Experte ist unter Nicht-Experten und dann wird man gebeten, ob man dafür Verantwortung übernehmen kann. Und das ist eine der Aufgaben, die ich angenommen hatte.
Spannend. Ich glaube, dazu müssen wir irgendwann mal ein extra Format finden, weil mich das super interessiert. Aber wir bleiben beim Thema Experte unter Nicht-Experten, weil heute geht es um das Thema Erinnerungskultur und wir nähern uns dem Thema Heimat auf dieser Ebene. Und Erinnerungskultur ist ja quasi ein ganz subjektives Expertinnen-Dasein immer. Ne? Man kann ja für eine Gruppe von Menschen sprechen, für einen Aspekt der Geschichte, aber halt vor allem im Rahmen seines subjektiven Lebenserinnerns. Und doch backen sie beide in ihrem Wirken Erinnerungen fest, Erinnerungskulturen ein Stück fest, fassen die in Worte, in Stücke und machen die so auch ein Stück greifbar für die nach ihnen Geborenen. Ist das so? Mal ganz offen reingefragt. Ich meine, das ist ja eine große Unterstellung.
Naja, es ist tatsächlich die Frage, ob das so ist. Also, es gibt sicherlich so einen historischen Moment wie 89, ja, nach einer Revolution, das Bedürfnis nach, ja, Verortung, Sortierung. Woher kommen wir? Was war das für ein System? Und ich glaube, wenn man mit Sprache zu tun hat, ist es natürlich dann auch der Versuch, die Wörter zu finden, zu suchen, die eben für so ein System stimmen. Ja, das war ja, ich glaube, dass das immer noch eine Herausforderung ist. Wir sind ein Land mit zwei Diktaturen, die einen sehr unterschiedlichen Charakter hatten. Und das finde ich nach wie vor eine Herausforderung. Was war dieser Nationalsozialismus? Was war diese DDR-Diktatur? Und da eine möglichst präzise Sprache zu finden, Referenzsysteme zu finden, in denen sich Menschen womöglich auch orientieren können. Was gilt? Wer ist hier Opfer? Wer ist Täter? Was ist geschehen? All diese Fragen. Und ich habe da gerade mit 89 oder nach 89 den Osten auch wirklich als eine sehr intensive Suchstation immer empfunden. Und gerade jetzt vielleicht im Moment, wo man eher oder ich muss von mir sprechen, eher den Eindruck habe, wir sind in so einer Revision oder auch vielleicht sogar in so einer starken Revanche-Energie gefangen, wo es auch darum geht, Dinge, die wir schon mal wussten, wo wir schon mal klarer waren, auch festzuhalten, ja, ein Stück weit zu fixieren, auf Aufarbeitung nach wie vor Wert zu legen und sie, es geht ja auch ein Stück weit um eine Stabilität von Gesellschaft.
Wollen Sie das vielleicht mal an einem konkreten Beispiel festmachen? Also ich habe ein grobes Gefühl davon, was Sie meinen, aber das war doch sehr abstrakt.
Ja, ich glaube, wenn Sie heute mit den Landesbeauftragten zur Aufarbeitung sprechen, werden die Ihnen das bestätigen, ob es nun die Gulag-Opfer sind, ob es Menschen in den Gefängnissen sind, bis hin zu dem Thema, was mich über die Jahre sehr befasst hat, nämlich die Geschichte mit dem Zwangsdoping. Wir gehen davon aus, dass eine Erinnerungskultur was Stabiles ist, dass wir uns irgendwann mal was, ja, über was verständigt haben. Aber die Erfahrung ist doch eben auch, dass das eine sehr defizitäre Angelegenheit ist und dass es eben auch häufiger mal wieder auf minus null zurückgeht. Also wir praktisch mit all dem wieder von vorn anfangen. Und eben gerade diese Täter-Opfer-Umkehr gerade ein großes Thema ist. Gerade in diesen Bereichen. Ja.
Tom, haben Sie das Gefühl, Teil einer Erinnerungskultur zu sein, auf die Menschen sich geeinigt haben?
Nein, ich bin eher bei Ihnen, Ines. Das Erwachsenwerden bedeutet ja auch zu erkennen, also die Betrachtung des Gewesenen immer, ja, wie sagt man dazu, nie abgeschlossen ist. Also, dass man in irgendeiner Form eine Antwort findet, die vielleicht heute gültig ist. Und ob das jetzt ganz im Privaten ist, ob das jetzt im beruflichen Kontext ist oder eben auch, sage ich mal, in irgendeiner Form in einem übergeordneten gesellschaftlichen, ist für mich eine meiner, glaube ich, wesentlichen Erfahrungen, dass man so als 18-Jähriger, 19-Jähriger, ja, so eine Art von Relativierung, würde ich es vielleicht am ehesten nennen, gelernt hat, wo man gesagt hat, okay, ich habe gestern was falsch gemacht, das begreife ich heute, aber ich kann es auch nicht verändern. Und auch selbst wenn ich mich dahin begebe, gedanklich, und glaube, es anders machen zu können, werde ich das nicht können, weil ich eben mich nicht zurückbeamen kann, sondern ich betrachte das. Und übermorgen denke ich, es war gar nicht falsch, weil es hat mir irgendwie in dem Konflikt was eröffnet, oder eine Begegnung provoziert, die mich dann doch wieder anders prägt. Und für mich ist das, ja, die Auseinandersetzung mit gestern extrem zwiespältig, weil es immer wieder, also analytische Sachen oder auch wissenschaftlich-historische Betrachtungen ja oft in einem Kontext stehen, der mit uns, die da sich damit auseinandersetzen oder die da ja, sich irgendwo verortet haben, die irgendwelche Werte in sich tragen, die dazu verwendet werden, zu sagen, okay, wir haben uns befreit vom Nationalsozialismus, wir haben uns befreit von einer gewissen militärischen Grundstruktur in der Gesellschaft, wir sind keine kriegsführende Nation oder was weiß ich. Also es gibt ja immer wieder so eine Art von Wertebegründung, die eigentlich heute sich, finde ich, eher dann in so eine Art von Nutzbarkeit niederschlägt und so eine Art von nach hinten schauen, vielleicht am ehesten zu beschreiben, auch weil Sie auch Sarah nach einer konkreten Sache fragen. Wir haben gerade hier im WUK-Theaterquartier gemeinsam mit Pilgentafel aus Schleswig-Holstein und dem Landesverband Niedersachsen und dem Landesverband Sachsen-Anhalt ein Projekt, das nennen wir Lebendes Erbe. Und wo wir versuchen, in einer Art von einer eigenen Überprüfung, was eigentlich unsere Traditionslinien sind als Theatermacher, wo kommen wir her, was sind die Unterschiede zwischen den alten Bundesländern und den neuen Bundesländern im Sinne einer ja, freien darstellenden Kunst, wie hat sich die eigentlich entwickelt, was gibt es da für Bezüge? Und ich bin ja oft in so einen Austausch mit vielen Akteurinnen in den alten Bundesländern. Das ist verrückt, wie einerseits eine Unkenntnis da ist über historischer, ich aber genauso eine Unkenntnis habe über bestimmte Entwicklungen seit den 70er Jahren in den alten Bundesländern und dort
Aber
sich.
auch ein bisschen Desinteresse, oder? Muss ich mal reingrätschen?
Von wem?
Von beiden
Weiß
Seiten.
ich gar nicht. Also Interesse ist ja eine Art von Ressource, ja. Also wenn ich mit Dingen beschäftigt bin, also Desinteresse kann ich immer selten in meinem Umfeld feststellen, weil es ist eine interessierte Welt und natürlich ist der Fass irgendwann voll, weil man sich mit vielen Dingen auseinandersetzt und man braucht eine Art von nochmal Provokation oder eine Neugier, die dann irgendwie vielleicht nochmal ein neues Feld aufmacht. Aber ich finde, alle Menschen um mich herum sind sehr beschäftigt und interessiert, vielleicht für komische Sachen, aber die mich nicht interessieren. Aber es ist eine Ressource, die ist irgendwann endlich. Also hat auch mit Zeit zu tun, glaube ich. Zumindest, was ich feststelle, ist dann der Austausch und das Begegnen. Und trotzdem sind wir uns bewusst über eine Tradition, die wir eigentlich haben, weil ich komme aus einer Familie. Und deswegen finde ich es ja auch spannend mit Ihnen, Ines, hier in dem Podcast zu sein, weil ich komme aus einer vollständigen Leistungssportfamilie. Ich bin also sozusagen im Leistungssport ja groß geworden. Insofern verfolge ich auch Ihre Schriften und Ihre Position sehr intensiv und ist für mich auch ein Teil meiner Geschichte und auch Teil meiner Familiengeschichte auf der einen Seite, aber auch persönlich. Also mein Vater war der Vorsitzende des Sportclubs Leipzig und hat den mit aufgebaut und ist wie meine Mutter in der DFK ausgebildete Sportlehrerin und meine ganzen Brüder, also ich habe drei Brüder, die sind alle Leistungssportler und DDR Nationalkader gewesen in verschiedenen Sportarten.
Welche Sportarten denn für mich als sportferne Person? Das möchte ich gerne wissen.
Mein ältester Bruder war in der Juniorennationalauswahl der Handballer, Männer. Und mein Bruder war Volleyballer und mein jüngster Bruder, der 3 Jahre älter ist, war Leichtathletik. Aber der war nicht Nationalauswahl, der war in Leipzig sozusagen sehr aktiv. Und ich komme aus einer Sportfamilie, aus einer Arbeitersportfamilie. Meine Großeltern, meine Großmutter war sehr aktive Turnerin in Leipzig. Und das war immer Grundverständnis, war der Sport unser Alltag, mein Alltag auch bis zu meinem 14. Lebensjahr.
Aber offenbar sind Sie ja in Distanz gegangen, oder?
Genau. Ich habe das geschafft irgendwie. Ich weiß auch nicht genau warum, aber vielleicht auch, weil ich der Jüngste war und meine Eltern schon viel Energie für die Arbeit an meinen älteren Brüdern verwendet hatten oder weil gar keine Gelegenheit mal war. Meine Mutter war Schuldirektorin über lange Zeit, als ich dann so 13, 14 war. Und meine Interessen waren durch verschiedene Sportarten, bin ich durchgegangen durch eine Vielzahl und hat mich dann nicht mehr so interessiert und habe dann andere Beschäftigungen gefunden außerhalb des Sports. Aber ich bin sozusagen mit diesen leistungsfördernden Materialien genauso konfrontiert gewesen wie mit einer hohen Verletzungskultur in diesem Leistungssportbereich. Meine Brüder waren eigentlich ständig irgendwie verletzt und mit Schrauben versehen. Und mein Alltag war schon ein Wettkampfalltag, der quasi so eine Art von, man war in ständigem Wettbewerb, aber man ging auch zu Wettbewerben, man war begeistert, man war Teil quasi dieser Leipziger Sportskultur, die ja bis heute anhält mit verschiedenen Vereinen.
Theater hat ja auch mit Körper zu tun.
Genau, ihre Auseinandersetzung mit Tradition oder mit Geschichte und auch mit Blick auf systemische und extrem ja, inszenierte Idee einer Staatssituation, die sich über Leistungen irgendwo in so einem Weltwettbewerb befindet als Staatssystem, das ist schon verrückt für mich auch in der Auseinandersetzung persönlich. Das sind auch Traditionen, wo man einfach sagt, okay, war man manipuliert, ist man in einem System sozusagen selbstbestimmt oder ist man fremdbestimmt gewesen? Diese Auseinandersetzung ist, glaube ich, immer ein großes Thema, wenn man Traditionen und Heimat auch definiert.
Können wir das Thema vielleicht mal mit Heimat in Verbindung bringen? Gerade dieser Wettbewerbsalltag, dieser Sportalltag, den Sie ja beide erlebt haben in Ihrer Vergangenheit, war das denn zu Hause?
Naja, ich glaube, man kann schlechterdings einen Hochleistungssport machen, wenn man da nicht vollständig auch reingeht. Ja, also du kannst nicht jeden Tag mit Distanz von dir eine Hochleistung abverlangen. Das funktioniert nicht. Und das ist natürlich dann auch immer gleich die Überlegung. Ja, also was ist daran noch im Lot? Was ist daran noch ein Maß? Wie stark bist du in deinem Körper noch zu Hause? Ja, also wenn es immer also im Grunde ja immer an der Grenze oder über die Grenze hinausgeht und du springst 7 Meter weit und springst im Grunde aus deinem Körper heraus, das ist ja eine Körpererfahrung. Ja, also du verlässt aufgrund der Geschwindigkeit oder auch bei 100 Metern im Grunde deine Mitte, dein Zentrum. Es geht gar nicht anders. Und das sind natürlich dann immer so Fragen, inwieweit das für dich zuträglich ist oder nicht. Ja, also und das hat ja dann auch was mit der Frage von ja identisch sein mit dir, mit deinem Körper. Ja, das sind so sehr, das sind im Grunde dann so Basisfragen, die dein Leben angehen. Ja.
Vor allem, wie kriegt Mensch denn seinen Körper dann zurück? Vor allem, wenn dieses Wettbewerbssystem irgendwann obsolet wird oder auch zusammenbricht.
Naja, wahrscheinlich, also da gibt es sicherlich verschiedene Modelle, aber ich würde vorschlagen, durch eine extreme Verlangsamung bis hin zum Nullpunkt. Also ich weiß es nicht. Also
Wie war
es
es
ist
denn
ja
für
so, dass
Sie?
in dieser Erfahrung, in dieser extremen Erfahrung, also du läufst einen Weltrekord im Grunde aus der leeren Mitte heraus, das ist ja möglich.
Aber wie war es denn für Sie, muss ich mal nachfragen. Ich habe das ja auch in Ihrem Buch gelesen, als es dann quasi in den Westen rüberging. Und dann, spätestens dann, war ja von der körperlichen Ertüchtigung zumindest keine Rede mehr sprachlich, auch wenn es vielleicht nicht stattgefunden hat. Aber wie haben Sie sich denn das wieder angeeignet?
Ja, ich glaube, das ist wirklich eine Frage, nämlich des Verlernens von Mustern. Ja, also ob es nun Leistung heißt oder auch ein Verlernen oder Entlernen von Heimat. Also welche Heimatdefinition legen wir denn an? Also wenn ich ernst nehme, meinetwegen Wilhelm Flusser mit seinem Satz, Freiheit ist die Möglichkeit, das Schicksal zu wechseln. Ja? Also wo lande ich in dieser Konversion oder in diesem Kippmoment oder Drehmoment des eigenen Lebens? Also wie viel, also was brauche ich, um mich in mir selber bewohnbar zu machen. Ja, so, wenn ich davon ausgehe, dass ich aus dem Leistungssystem oder auch einem politischen System komme, wo ich sagen würde, das war jetzt mir selber nicht zuträglich. Ja, also dieses Lernen und Erfinden guter Modelle finde ich auch im Jetzt nach wie vor eine große Frage. Darf ich Tom noch mal was fragen?
Ja, bitte.
Das ist jetzt nicht besonders gesichert, aber das resultiert im Grunde aus der Arbeit an der Schule, dass ich doch ich bin jetzt 25 Jahre da, oder über 20, sag mal so, ich will nicht übertreiben. Da habe ich doch eine auch Veränderung des Körpers. Also ich kann mich, ich weiß nicht, ob Sie die Schauspielerin Kathleen Morgenmeier kennen vom DT, also des Körpers und vor allen Dingen aber der Stimme. Also dass ich den Eindruck hatte, es gab wie so eine Transformationsphase auch der Theaterkörper. Und mich würde interessieren, ob Sie da eine Wahrnehmung haben, weil mein Eindruck war, also zum Beispiel, was Kathleen mit der Stimme transportiert hat, so eine Brüchigkeit, so eine Mehrschichtigkeit, ja, so, also ich hatte immer so das Gefühl, da sind so verschiedene Zeiten liegen in der Stimme selber übereinander. Diese Stimmen gibt's im Moment gar nicht, die sind viel glatter. Also ich hatte so den Eindruck, es war richtig hörbar und auch von den Körpern. Ich hatte mal mit einer Italienerin gesprochen, die aus dem Tanztheater kam und die sagte, ja, die ostdeutschen Körper, die sind noch nicht gekippt. Das war ihr Bild, ja, und dann hat sie eben viel Improvisation gemacht und sagte, es ist auffällig, dass in der Arbeit die Körper sich versichern müssen. Also sie brauchen eine Begrenzung, sie brauchen einen Raum, ja, also in dem sie sich verorten können. Und sie sagte dann, das hat sich über die Jahre aber verändert. So. Verstehen Sie, wovon ich spreche? Also
Ich könnte und würde es wahrscheinlich nicht so beschreiben oder mit dieser Form, aber ich verstehe Sie absolut, weil das ist quasi Grundlage meiner Arbeit. Also wir sprechen ja dann immer so über, gibt es ja immer so, was weiß ich, diese ganzen Überschriften, Authentizität und Durchlässigkeit und Impulsivität und die Fähigkeit in irgendeiner Form aus einer ja, authentischen Emotionalität auch über eine Stimme, über eine Körperlichkeit in einen Dialog mit Raum und Publikanten zu gehen und Partnerinnen. Also deswegen bin ich sehr weit von dem Theater weggesprungen, weil es für mich diese Als-ob-Situation gesellschaftlich und auch künstlerisch, dem wollte ich mich nicht aussetzen, sage ich mal. Insofern kann ich das gut nachvollziehen, aber also das sind ja sehr viele parallele Entwicklungen und für mich sozusagen das, was lange Zeit, glaube ich, auch gerade so aus dem Schauspiel heraus definiert war, was klar durch die, sage ich mal, zwei, drei Schulen in den neuen Bundesländern geprägt war und dann auch nach 90, ich glaube, stark auch in die alten Bundesländer hinübergegangen ist, hat auch viel mit Akteurinnen zu tun und Lehrerinnen, also Dozentinnen, die dann einfach gewechselt sind und das einfach mit geprägt hat. Also in der Schweiz genauso wie in Österreich ist sozusagen so eine Schauspielkultur auch verteidigt worden, die aber nach meiner Wahrnehmung heute nicht mehr prägend ist. Also, weil die Bedeutung sozusagen der Schauspielschulen, die ist immer noch gegeben, weil das immer noch sozusagen das Zentrum ist, wo man sich Verbünde trifft und neue Konstellationen überprüft. Aber die Entwicklung, der freien darstellenden Künste, was natürlich viel mit Gießen, zu tun hat und mit Hildesheim, hat ganz andere, also auch Körperlichkeiten zum Ausdruck gebracht und auch Daseins auf der Bühne. Und das finde ich schon dann irgendwie für mich persönlich jetzt künstlerisch spannend. Aber das sind, glaube ich, sozusagen ganz verschiedene Spitzen, die wir jetzt gerade so mal berühren.
Wenn wir um das Thema Versichern im Raum uns drehen, ich möchte gerne auch wieder auf das Thema Heimat zurückkommen. Ines, Sie sind als Sportlerin in der DDR bekannt gewesen. Heute sind Sie Professorin für Verslehre. Ich krieg's nicht zusammen. Und wo liegt denn dann die Heimat?
Ja, also für mich hat das eine absolute Logik. Also eben in der Amplitude eines Lebens. Ja? Also man kann erstens Umwege machen, viele Umwege, und man kann, und so ein Leben ist Gott sei Dank jedenfalls meins lang. Also ich bin ja auch erstaunt darüber, was alles möglich ist. Also, und das war auch ein bisschen der Anspruch, dass ich, dass klar war, ich bin ja ziemlich rüde aus dem Sport rausgeflogen, aber dass ich gedacht habe, okay, jetzt gehst du in das Uferlose, völlig, ja, also unverortete, uferlose Land der Sprache und der Literatur. Also aus dieser, ja, würde ich schon sagen, Militanz auch, die ich erlebt habe, das, da gibt's ja auch Phasen, ja, also Sport in der DDR ist ja vieles, aber die Phase, und das hatte natürlich auch sehr mit, ja, was praktisch Honecker dann mit dem Sport auch vorhatte und der Staatsplan und ja, all diese Sachen. Aber eben, aus dieser Erfahrung war für mich klar, ich beanspruche das ganz andere. So. Und deswegen gehört es für mich auch sehr zusammen, also im Sinne von einer sehr weiten Amplitude eines Lebens.
Während Sie, Tom, vorhin, als es um Erinnerungskultur ging, ja eher eine Kontinuität berichtet haben, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es bei Ihnen, Ines, ja eher so, dass nach der Wende sind Sie ja eine der lauteren Stimmen, die eine Aufarbeitung fordern von missbräuchlichen Tendenzen in der DDR. Nicht immer wieder werden Sie dann auch mit dem, ich mag den Begriff gar nicht, der ist aber so treffend, mit dem Begriff Nestbeschmutzerin auch ein Stück weit konfrontiert. Das lässt Sie ja nicht los, dass sie sich nicht nur äußern zur Erinnerungskultur, sondern dem auch noch einen künstlerischen, literarischen Rahmen geben. Wie kommt das zusammen auch mit Ihrem eigenen Heimatbegriff? Also diese Art von Auseinandersetzung mit der Vergangenheit.
Naja, da würde ich zuallererst wahrscheinlich mal nach dem Charakter des Nestes fragen. Also welches Nest kann ich denn beschmutzen?
Die Utopie DDR beispielsweise.
Ja, also ich glaube, es ist klar, was ich damit meine. Also mein Unterwegssein oder meine Suche hatte natürlich sehr viel, und das war schon auch eine sehr besondere gesellschaftliche Situation nach 89, dass du qua der eigenen Stimme mittun konntest und auch wolltest. Ich wollte es. Das hat natürlich auch viel mit Herkunft zu tun. Dresden, diese belasteten Familienstrukturen und so weiter, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, wenn dein Leben hier diese paar Tage, die man hat, ein bisschen Sinn haben sollen, dann musst du dich für ein paar Dinge auch ein bisschen zuständig fühlen. Ja, so das, was in die Ordnung kommt oder ins Lot kommt vielleicht. Also zumindest war es der Versuch, die eigene Lebensenergie in diese Richtung hin zu geben und dass praktisch es dann einen Außenblick gibt, weil sie diesen Begriff mit dem beschmutzten Nest eingebracht haben. Ich würde mich selbst anders definieren. Also ich würde mich als jemand sehen wollen, der das Nest in Ordnung bringt. Also oder es versucht.
Und doch wird Ihnen doch genau das immer wieder abgesprochen und damit ja auch die eigene Erinnerung und die eigene Erfahrung.
Wir sind in einem Streit, wir sind in einem Kampf von, es geht um Deutung. Wenn ich praktisch ein Stück weit meine Erfahrung, meine Bilder, meine Erinnerungen mit Blick auf DDR erzählen wollte, kann ich mir sicher sein, dass mir jemand sich gegenüber aufstellt und komplett das andere erzählt. Und das müssen wir irgendwie, da müssen wir irgendwie eine Lösung finden, ja. Also der aber mindestens genauso überzeugt davon ist, dass sein Bild, seine Erzählung richtig ist, ja. Ich würde ja auch denken, meine ist richtig. Also, oder fundiert oder die hat praktisch einen realen Erfahrungskern. Und das meine ich mit Erinnerungskultur, dass wir nach 89, das meinte ich ganz am Anfang mit den Referenzräumen. Also, was haben wir denn für eine Möglichkeit? Also, doch eigentlich nur zu sagen, okay, was sind hier die Quellen, was sind die Fakten, was ist realiter passiert mit uns, mit den Menschen, die zum System ausgesetzt waren? Und also was ist praktisch Meinung, Interpretation und was hat einen realen Erfahrungskern? Und da glaube ich, müssen wir eben weiter, und da spielt die Kunst eine wahnsinnig große Rolle, meine ich, weil es fast der einzige Raum ist, wo diese verhakten Positionen in irgendeiner Weise, ja, wir lösen ja nichts auf. Die Erfahrungen bleiben die Erfahrungen, ja, aber doch so besprochen werden, so verhandelt werden können, dass man sich wenigstens gegenüber aufstellen kann. Also man kann ja anderer Meinung sein, aber wir sind ja in einem Zustand im Moment auch gesellschaftlich, wo es ja viel auch um Attacken geht, ja, also wo dem anderen grundsätzlich ja seine Wahrnehmung per se abgesprochen wird und dann wird es natürlich schon ein bisschen sehr ruppig und auch für Gesellschaft gefährlich.
Sie haben im Vorgespräch den ganz starken Satz gesagt, an dem ich jetzt seitdem dran rumdenke. Sie haben gesagt, Heimat ist die Verteidigung eines Gefühls. Ich fand das wahnsinnig schön und würde diesen Satz gerne nochmal in den Raum hineinwerfen.
Ich würde gerne noch mal was kurz dazu sagen, was Ines,
Bitte.
was Sie gesagt haben. Es ist total cool, wenn das was provoziert. Egal was. Und diese Form von Entgegnung und Streit, was Sie beschrieben haben, finde ich eben wirklich, dafür leben wir. Also das ist auch großartig, wenn sozusagen eine Äußerung, eine andere Äußerung, und das muss man auch positiv sehen, das ist nicht negativ unterlegt. Und das, was negativ unterlegt ist, ist, sagen wir mal, eine Art von Diskreditierung von Äußerungen, von Meinungen. Das ist sozusagen irgendwie da. Und meine Einschätzung ist, dass es im Grunde genommen um Vertrauen geht, zu so einer eigenen Einschätzung. Und ich erlebe ganz viele Menschen um mich her, die ihre eigenen Einschätzungen, ihre eigenen Wahrnehmungen, Einordnungen irgendwie nicht mehr ganz vertrauen und dadurch sehr spitz, sehr verletzbar sind und nicht sozusagen das zulassen, dass da jemand anders was beschreibt. Und ich habe ganz viele Diskussionen, könnte viele Beispiele nennen, wo das sozusagen auf einmal so verhärtet ist. Und ich glaube, dass dieses Vertrauen meiner Einschätzung nach, deswegen mache ich oder arbeite gern dafür, dass es Theaterorte gibt, dass es Kunstorte gibt, dass es Auseinandersetzungen gibt, dass für mich sozusagen diese Art von in Beziehung gehen eigentlich Kunst der Ort ist, der dort immer noch eigentlich der ideale Ort ist, sich mit Kunst, ob das Literatur, bildende Kunst, Musik oder eben im Idealfall das Theater ist, egal in welcher Ausprägung, dass dort eine Art von Vertrauen zu mir zwischen den einzelnen Publikanten und den Künstlerinnen und Künstlern entsteht. Und dass ich das heute auch total erlebe. Und dadurch setzt man sich wieder anders in Beziehung zueinander. Von mir aus auch nur in dieser Zeit, wo das Ereignis, die Ausstellung, das Konzert stattfindet. Und ich habe so das Gefühl, dass das im Moment gerade cool ist, das zu machen und auch sich dort irgendwie mit Themen, ob nun Heimat oder was anderes, auseinanderzusetzen. So. Also, weil das war für mich zum Beispiel die große Entdeckung, dort ja so eine Art von Direktheit, von Begegnung und auch eine Art von Zulassen der eigenen Fragen und sich jetzt nicht zu verteidigen irgendwie, sondern irgendwo so eine Art von erleben können. Das ist für mich darum komme ich auch nicht weg. Das mache ich immer noch Theater sozusagen so. Das ist für mich, und ich finde das, weil Sie das vorhin beschrieben haben mit dem Schreiben, die Gegenwelt so, und das konnte ich total gut nachvollziehen, weil für mich gehört das auch zusammen, was Sie sozusagen biografisch jetzt aufmachen.
Danke dafür. Ich würde das vielleicht sogar als ganz gutes Schlusswort nehmen, würde aber gerne auch ein kleines Veto einlegen. Und zwar aus meiner ganz persönlichen Perspektive als Journalistin und als Person, die 1990 in Ostdeutschland geboren wurde. Ich glaube, das Thema DDR und die Aufarbeitung dessen, was damals passiert ist, ist ebenso wie die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mitnichten klein und fern. Ich glaube, das ist ziemlich gegenwärtig und betrifft tatsächlich auch jüngere Generationen. Und auch jüngere Generationen müssen, ohne das erlebt zu haben, müssen sich dazu positionieren und müssen quasi auch zuhören und müssen die Möglichkeit bekommen, sich eine Meinung dazu bilden zu können, um in ihre eigene Zukunft sehen zu können. Und ich glaube, dieses Gespräch zwischen Ihnen beiden hat jetzt auch gerade ganz gut gezeigt, dass, worum es auch ein Stück geht, ist um Aneignung von Heimat und darum, wer da auch die Definitionsmacht ein Stück weit darüber hat. Und deswegen möchte ich gerne auch allen nochmal von der Ines Geipel das Buch ans Herz legen, Umkämpfte Zone, was nämlich, ja sorry für den Werbeblock, aber mich hat das unglaublich beeindruckt und ich glaube auch im Sinne des Festivals ist das eine gute Vorbereitung, da nochmal reinzugucken. So, wenn es so um Thema Erinnerungskultur geht. So.
Kann ich nochmal ein Veto einlegen?
Klar, also, wenn wir bei Vetos sind, dann klar.
Genau. Wenn Sie das so beschreiben, Sarah, Kleinheit, das provoziert mich schon. Wenn der Zusammenhang nicht hergestellt wird, und das ist mein Erleben in den letzten Jahren. Ich lebe hier in einer christlich gesäuberten Region, die aber geprägt ist durch die Reformgeschichte von Martin Luther. Bis heute geprägt ist. Wenn wir uns da nicht in Beziehung setzen und nicht jetzt so tun, als ob, also das haben wir innerhalb der DDR getan, dass das sozusagen das habe ich erlebt als Kind, das war sozusagen Gott gewollt, sage ich mal so in dem Sinne, das war die Spitze der Zivilisation und man hat sich eigentlich versucht, dann irgendwo so geschichtlich irgendwelche Barrieren zu bauen. Für mich ist es sozusagen so, dass ich mich europäisch sehe, dass ich mich in bestimmten Entwicklungslinien sehe, die nicht nur sozusagen auf diesen kleinen Zeitausschnitt gefallen sind, sondern es sind bestimmte Prozesse, die eben im Nationalsozialismus ja ausgelebt wurden, aber die sind sozusagen Anfang des 19. Jahrhunderts schon gelegt worden. Die sind teilweise schon in den 17. oder 18. Jahrhundert gelegt worden. Und ich finde, dieser Blick, den finde ich schon wichtig für mich selbst auch, dass man sagt, okay, wo komme ich her, wo gehe ich hin, wo bin ich sozusagen Gast und was trage ich eigentlich auch auf meinen Schultern und mit welchen Dingen muss ich mich auseinandersetzen? Und das meinte ich nur damit, dass man sich nicht so fokussiert, sondern das öffnet.
Ihr Stück Ausreise, was ja auch während des Off-Europa-Festivals gespielt wird, wenn wir jetzt beim Thema Werbeblöcke sind, um mal noch einen zweiten mit einzuschieben, dreht sich das auch um das Thema Heimat und Erinnerungskultur?
Genau, wir hatten eine Kooperation mit dem Lichthof-Theater und haben Bürgerinnen und Bürger aus Hamburg und aus Halle zusammengebracht in verschiedenen Workshops. Und aus diesem Material, aus diesem Gespräch, Begegnung, wo viele auch wirklich Freunde bis heute geblieben sind, weil sie wirklich mit Überraschung festgestellt haben, ach, Halle ist ja doch ganz schön, waren wir noch nie, kennen wir gar nicht. Oder Hamburg kennen wir gar nicht, waren wir noch nie. Also beide Seiten haben sich dort neu kennengelernt. Wir haben dort verschiedene Gespräche, Spiele und sonst was miteinander gemacht und haben daraus zwei Produktionen im Lichthof-Theater die Produktion Rübermachen als Bürgerbühnenproduktion und hier in Halle das Stück Ausreise, was Stefan Wenzel mit den Texten von Juliane Blech und dann uns erarbeitet hat, mit, sage ich mal, Schauspiel und Figuren und Objekttheater. Und es ist ein Versuch, die DDR anders zu erinnern.
Darf ich mit Ihnen beiden jetzt zum Abschluss des Podcasts noch mein Spiel spielen?
Das Spiel muss sein.
Ich möchte so gerne, ich wünsche mir das so. Wollen wir es versuchen kurz?
Ja, unbedingt, ich freue mich schon die ganze Zeit drauf.
Das stimmt überhaupt nicht. Widerständig haben sie sich gewehrt gegen die Idee eines Spiels. Nein, das ist eigentlich ganz schön. Und zwar, das ist so, wir spielen freies Assoziieren und ich stelle an Sie beide zielgerichtet Fragen und Sie antworten mir ohne nachzudenken. Wirklich ohne nachzudenken, wie aus der Pistole geschossen. Die Geschichte funktioniert nicht mit Nachdenken, wirklich nicht. Ines, welche Farbe hat Heimat?
Grün.
Tom, wie riecht Heimat?
Nach Chlor.
Ines, welchen Geruch haben Sie in der Nase, wenn Sie an Heimat denken?
Rondo Melange Café.
Wo wir dann schon bei meiner Lieblingsfrage sind. Tom, nennen Sie mir drei Gerichte, die Sie auf der Zunge haben, wenn Sie an Heimat denken.
Heimat, das ist alles, was ich selbst koche. Das ist eine Kartoffelsuppe. Das ist ein Kartoffelbrei mit so was anderem dran. Und wir nehmen noch als dritte Bockwurst.
Ines, und was sind Ihre drei Gerichte?
Irgendwas mit Klößen, Matjes und irgendeine Huhnvariante wahrscheinlich. Ich sage jetzt ausdrücklich nicht Broiler.
Danke fürs Teilen. Da das heute die letzte Podcast-Folge von ganz vielen ist, würde ich gerne auch meine drei Gerichte noch teilen. Einfach weil ich hatte jetzt die Zeit, mir ein bisschen Gedanken zu dem Thema zu machen. Und meine drei, wenn ich an Heimat denke, ne, woran Heimat, wonach Heimat schmeckt, ne, dann sind das Kartoffelpuffer, die eine Oma Dalken und die andere Latschen genannt hat. Und ja, zwischen den beiden waren nur wenige Kilometer Entfernung im Erzgebirge. Und die Kartoffelpuffer sind natürlich mit Kümmel. Dann ist das Kartoffelsuppe mit Majoran und das dritte ist Grießbrei mit richtig Fett Butter drauf.
Aber braun gebraten, natürlich.
Natürlich braune Butter. Der Löffel muss schwimmen.
Ja, ich finde es sozusagen schwierig, über Heimat zu sprechen und irgendwie sozusagen die DDR zu meinen, muss ich sagen. Das ist ja sozusagen die Frage der Herkunft. Und für mich war, also auf dem Weg sozusagen heute ins Theater, hatte ich so gedacht, okay, was ist jetzt Heimat für mich? Und für mich ist das wirklich eher der Punkt, wo ich, also der Ort, wo ich mich, ja, Sie haben von Ines irgendwas mit Freiheit, glaube ich, kurz genannt, im Bezug irgendwie. Also für mich ist das schon der Punkt, wo ich mich frei fühle, der Ort. Und da merke ich sozusagen, dass es extrem menschenbezogen ist, mein Heimatsgefühl, dass ich, also das für mich wirklich nicht mehr sozusagen einordne im Moment zu einer gewissen Art von Epoche oder dass ich sage, damals, das ist dann meine Heimat, da komme ich her. Ich habe Orte aus meiner Kindheit in Marienbrunn in Leipzig, wo ich sage, das sind vertraute Orte, wo ich mich auch erinnere, aber ich kann die nicht sozusagen als meine Orte, wo ich mich heute frei fühle, sehen irgendwie. Also die Orte von damals sind nicht unbedingt meine Orte, wo ich mich heute frei fühle und mich zu Hause fühle, sondern es sind eher Menschen, die mir das möglich machen, mich frei zu fühlen, sage ich mal. Und so ganz blöd als Theatermacher sage ich, es gibt ganz viele Momente in der Probe, wo ich mich extrem frei fühle und da mich zu Hause fühle, aber es ist hauptsächlich eben die Familie und die Freunde, wo ich sage, okay, da bin ich zu Hause und das ist mir ehrlich gesagt vollkommen Wurst. Es wird auch immer wurstiger, wo das ist. Und meine Kinder, die sind so zwischen 15 und 30 Jahre alt. Also das ist auch vollkommen egal. Es löst sich sozusagen, die erdgebundene Heimatgefühle lösen sich, finde ich, immer mehr auf. Und das finde ich auch, wollte ich nur noch mal sagen, das ist für mich nur wichtig, dass ich da eher sage, wo ich Menschen finde, die meine Werte teilen oder die mir es möglich machen, dass ich mich frei fühle.
Ines, jetzt möchte ich das aber auch gerne von Ihnen wissen.
Naja, das hat natürlich, glaube ich, viel auch mit der Fluchtgeschichte zu tun, die ja so synchron auch lag im Hinblick auf das Zusammenbrechen, ja, des Systems und des Landes. Und insofern kann ich jetzt diesen Ball nur aufnehmen. Sind es natürlich, also bleibt ja eigentlich in einem vor allen Dingen diese Frage des, ich sagte es vorhin schon, dieses sich bewohnbar machens in einem selbst, aber eben auch, es sind die Menschen, wo das nahe, wirklich nahe sein kann. Und im Hinblick auf Heimat ist es für mich natürlich vor allen Dingen die Sprache. Ja, also, ich kann da als Schriftstellerin natürlich nicht drumrum und dann fällt mir am meisten Sprache ein, wenn ich im Zug sitze oder im Flugzeug. Das ist so. Also deswegen glaube ich, bin ich da im Hinblick also auf das, was Tom jetzt gesagt hat, ich glaube, da gibt es gar nicht so eine große Differenz. Ja? Also dass die A-Orte eben zu inneren Orten werden. Ja? Also.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen beiden sehr für das Gespräch. Vielen Dank fürs Dabeisein und tschüss bis hoffentlich zum nächsten Mal, weil ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel zu besprechen.
Vielen Dank auch Ihnen.
Tschüss, tschüss in die Runde.
Ja, meine liebe Zuhörerinnenschaft, das war ein wilder Ritt durchs Thema Heimat. Einmal quer durch den Gemüsegarten mitten rein hin zum Festival, was jetzt tatsächlich auch schon vor der Tür steht. Das diesjährige Festival of Europa findet nämlich vom 14. bis zum 21. Mai in Dresden, Chemnitz und Leipzig statt und zeigt freie darstellende Kunst. So, die Redaktion dieses Podcasts hatte ich Sarah Hofmann inne, gemeinsam mit Sebastian Göschel. Die Produktion liegt und lag bei Good Point Podcasts, vor allem bei Eva Morlang. Vielen Dank weiterhin an unsere GesprächspartnerInnen für ihre zahlreichen Impulse. Ich habe ganz, ganz viel gelernt, erlebt, gefühlt und habe mich super gefreut, euch alle kennengelernt zu haben. Vielen Dank. Vielen Dank weiterhin an alle Mitwirkenden. Wir freuen uns, wenn ihr eine Bewertung oder einen Kommentar dalasst zum Podcast, wenn er euch gefallen hat. Sagt es gern weiter, dass er existiert. Kommentiert, wenn ihr mögt und klickt vor allem auf Abonnieren. Wir sehen uns dann spätestens im Mai vom 14. bis zum 21. beim Festival of Europa. Macht's gut!